Was Sie eigentlich machen müssen, ist ganz einfach. Wir müssen die Äquivalenz zwischen Papier und Digitalisierung schaffen.
Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Blockchain Stories mit Markus oder
Kamil. Ja, und auch diesmal mit mir. Vielen Dank, Markus. Heute sind wir nicht allein. Wir sind heute in Kaiserslautern in unserem Büro und haben einen Gast. Und zwar haben wir Dominik Konrad heute zu Gast.
Hallo Markus, hallo Kamil. Ich freue mich, dass ich heute bei euch hier in Kaiserslautern sein kann. Das werden für mich jetzt aufregende, spannende Minuten sein, denn das ist mein erster Podcast.
Ja, ich habe gehört, du hast doch schon vorm Spiegel geübt heimlich.
Ja, tatsächlich schlich die Panik sich bei mir schon in der letzten Woche ein und am Sonntag habe ich dann schon mal fleißig trainiert. Ich will euch ja heute da nicht blamieren.
Prima, vielen Dank für deine gute Vorbereitung.
Magst du dich gerade vorstellen?
Das mache ich doch gerne. Mein Name wurde ja schon vorgestellt, Dominik Konrad. Ich bin Gründer und CEO der IQC, International Quality Consulting. Wir sind ein Beratungsunternehmen, das sich seit 30 Jahren spezialisiert hat im Bereich der Pharma- und Medizintechnikbranche. Wir unterstützen unsere Kunden bei Digitalisierung und wir reden hier über eine Branche, die gesetzlich und normativ hochreguliert ist. Hier müssen wir natürlich auch im Bereich der Software diese Regularien einhalten. Das sind kritische Erfolgsfaktoren, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, ein Medizinprodukt oder ein Arzneimittel auch sicher zu entwickeln. Und letztlich sind wir hier in der Rolle, sicherzustellen, wir alle können Patienten sein in gewissen Fällen. Und dann möchte man sich ja auf die Produkte auch verlassen können.
Was ist das Besondere an der Softwareentwicklung für die Pharmabranche?
Ja, Markus, wenn du darauf eine Antwort haben willst, die erste Gegenfrage, wie entwickelt denn ein Softwareentwickler? Entwickelt er anders, wenn ich sage, du entwickelst jetzt eine Software für ein Analysegerät oder für eine Blockchain-Anwendung? Oder wenn ich sage, wir machen eine kleine App für unsere Tochter zum Spielen? Siehst du da einen Unterschied?
Kamil, du managst bei uns die Projektentwicklung, die Softwareentwicklung.
Also ich würde schon gewissermaßen sagen, prinzipiell ja und nein. Das ist ganz klar. Ganz klare Antwort, ja, nein. Also im Grunde, klar, der Dokumentationsaufwand für die Entwicklung einer Applikation ist natürlich gewissermaßen basierend auf unseren Standards, die wir bei der Entwicklung haben, schon gegeben. Für die Entwicklung von bestimmten Pharma-Applikationen, dann herrscht nochmal natürlich ein ganz anderer Dokumentationsaufwand. Vor allen Dingen, weil die Nachvollziehbarkeit auch in der Entwicklung entsprechend hoch ist.
Also Dokumentation ist ein Thema. Grundsätzlich muss man dokumentieren, wenn man Software entwickelt, generell. Aber ich glaube, wenn wir über GMP oder Entwicklung, Software für die regulierte Branche sprechen, ist es nochmal was anderes. GMP, wofür steht das?
Ja, GMP steht in den Branchen für Good Manufacturing Practice, also die gute Herstellungspraxis. Das ist ein Qualitätsregelwerk, das von der Weltgesundheitsorganisation initiiert wurde. Das ist die Quelle der GMP, Good Manufacturing Practice. Und da möchte ich mal diese Brücke bauen zu der Softwareentwicklung. Da könnte man GMP auch betiteln mit gute Manieren beim Programmieren.
Ja, genau diese guten Manieren versuchen wir natürlich im Rahmen unserer Entwicklung auch an den Tag zu legen. Und dazu gehört eben dieser Dokumentationsaufwand. Und das fängt natürlich bei ganz einfachen Dingen an. Wir kennen alle die URS, User Requirement Specification, die extrem wichtig ist, um daraus natürlich spezifische technische Spezifikationen zu bauen für die Entwickler, weil die brauchen natürlich eine Anleitung, was soll ihre Funktion umsetzen können. Diese wird dann natürlich von den Entwicklern wird entsprechend umgesetzt. Und das muss natürlich alles dokumentiert werden, vom ersten Schritt bis zum letzten.
Also du bist ja unterwegs im Bereich, als Berater, im Bereich der regulierten Pharmaunternehmen. Womit beschäftigt ihr euch? Was ist täglich Brot bei euch? Was macht ihr im Bereich Digitalisierung?
Ja, wir kämpfen und gegen Dogmen. Es gibt Branchendogmen und eins ist eben dessen, dass man eben historisch mit viel Papier arbeitet in diesen Branchen, Pharma-Medizinprodukte, weil die Regularien ja umfangreiche Dokumente über den Lebenszyklus der Produkte fordern. Von der Entwicklung bis hin zur Anwendung am Menschen, auch der Marktbeobachtung und rund um den Lebenszyklus sammelt sich viel Papier an.
Sag nochmal deine Dogmen. Was sind die Dogmen?
Ja, ich möchte mal mit dir über das Dogma reden. Das heißt ja dann auch, Blockchain, das ist in der Cloud und da kennen wir schon das Dogma, was in der Cloud ist oder könnte auch wegkommen. Wie ist das mit Blockchain? Wo ist das?
Blockchain ist in erster Linie auch eine Art Cloud-Technologie, logischerweise, weil all diese Informationen oder die Daten, die ich da reinschreibe, die ich abspeichere, die liegen ebenfalls irgendwo in der Cloud. Aber es ist halt ein bisschen cleverer, weil es halt verteilt ist. Es ist dezentral. Ich kann es auf viele verschiedene Speicher, also viele verschiedene Server abspeichern und dementsprechend erreiche ich da schon eine gewisse Sicherheit, dass meine Daten nicht verloren gehen.
Ja, Mensch, Kami, da sind wir ja genau an der Stelle. Das war das Reizwort. Irgendwo in der Cloud. In der regulierten Industrie ist es etwas anders. Da haben wir Gesetze, zum Beispiel für Pharmazeutika, Arzneimittel. Da steht dann in dem deutschen Arzneimittelgesetz und im EU-GMP-Leitfaden, der Ort der Lagerung der Dokumentation muss angegeben werden.
Wie hat sich denn, also steht es immer noch so da drin oder hat sich die Regulierung oder die Vorschriften mal ein bisschen in die Richtung der vorangeschrittenen Digitalisierung entwickelt?
Ja, die hat sich dann in den letzten 5 Jahren weiterentwickelt. Es gibt da Regierungsstellen wie die ZLG, das ist die Arzneimittelkontrollstelle hier in Deutschland, die dann immer mal ein Votum schreiben, wie wir damit umgehen sollen. Und die Weiterentwicklung war, dass man das Statement gibt, ja, man darf Daten auch elektronisch speichern, man muss aber den Ort wissen, wo die sind. Und fast wortwörtlich steht drin, dort sollte ein Tisch, ein Stuhl sein, ein PC und ein Drucker, damit man im Falle der Notwendigkeit die Daten ausdrucken kann.
Das ist doch Wahnsinn, oder? Ich meine, ist das up-to-date heutzutage? Ich meine,
wirklichkeitsfern,
ja,
oder?
Ja, absolut. Zugegeben, das war so vor 5 Jahren. Es hat sich jetzt, ja auch, wir reden ja in unserer heutigen Zeit immer Zeitenwenden. Und so eine Zeitenwende haben wir jetzt auch. Es gibt eine gute Industriepraxis seit, ich denke, 18 Jahren für Computersystemvalidierung, was auch Blockchain jetzt berücksichtigt. Wir haben seit 3 Wochen eine neue Good Practice mit dem GEMP Guide in der Second Edition. Und da, Markus, du hast es ja schon mal durchgelesen, gibt es einen Anhang für Blockchain. Wie siehst du den? Kannst du da reflektieren auf die Fragestellungen, die wir jetzt besprochen haben?
Finde ich spannend, habe ich gelesen. Der Guide ist jetzt raus, was super spannend ist. Vorne drin steht schon allein die Tatsache, dass es jetzt eben Überlegungen und Regulierungsüberlegungen zu dem Thema gibt. Wie ist denn eine Blockchain-Anwendung im Pharmabereich zu validieren? Wird Druck auf die Pharmaunternehmen ausüben, sich dem anzupassen? Weil offensichtlich gibt es ein paar Vorteile. Und das Spannende ist, dass sich der Guide erstmal mit Public Blockchains befasst. Das ist nochmal, glaube ich, ein anderes Thema.
Schon wieder so ein Fremdwort. Kamil, was gibt's denn da für Blockchains jetzt? Mal Butter bei die Fische. Was heißt denn Public Blockchain? Können dann meine Mitwettbewerber in China die Daten meiner Rezeptur, meiner neuen Kopfschmerztabletten mitlesen und vor mir auf den Markt bringen? Wie läuft das da?
Also lesen können Sie sie nicht. Dafür gibt es ausreichend technologische Maßnahmen und Mechanismen, die das verhindern. Aber wie Markus schon gesagt hat, es ist halt schon interessant, dass man von Public Blockchain allgemein spricht. Die Frage ist halt, warum? Oder was stellt man sich darunter vor? Stellt man sich darunter vor, dass man eine große Art Blockchain für die Pharmaindustrie aufbaut? Das würde ja wieder bedeuten, dass man sich einer bestimmten Blockchain oder auf eine bestimmte Blockchain festlegt und anderen vielleicht verschließt. Das ist mir auch noch nicht so ganz klar. Und da sollten wir vielleicht mal näher horchen, was das genau bedeutet.
Also für mich ist klar, dass die Zukunft Multi-Chain ist. Also es wird mehrere Blockchains geben, Blockchain-Technologien, Blockchain-Protokolle und Unternehmen, einzelne Unternehmen, es gibt ja große Player in der Branche, werden sich strategisch gegebenenfalls für eine entscheiden und die müssen kompatibel gemacht werden. Das ist das, was in der Zukunft stattfindet. Aber wir sind jetzt schon gedanklich in der Zukunft. Ich finde, viele Unternehmen, also wir sind ja wirklich weit vorne, aber viele Unternehmen sind ja noch gar nicht da. Wie wir haben es eben gesagt, die stecken noch im Papier. Frage, Dominik, warum sollten die überhaupt mal vom Papier weg? Was wären Effekte, die sich erstmal da bemerkbar machen würden, unabhängig davon, mit welcher Technologie sie digitalisieren?
Ja, der erste Effekt ist die Sicherheit. Die Sicherheit der Daten, die Verfügbarkeit der Daten für den Archivierungszeitraum und auch die Integrität der Daten bedeutet ja auch, dass sie nicht unautorisiert geändert werden.
Aber genau das stellen wir ja mit Blockchain sicher.
Ich glaube, diesen Aspekt müssten wir weiter beleuchten und wir müssen Wissensbrücken bauen. Ja, wir müssen Wissensbrücken bauen. Ihr habt gesehen, da steht jetzt was drin. Und die Frage ist ja, wie kann man jetzt das Fachwissen der Blockchain-Technologie adaptieren oder, sagen wir einfach mal, übersetzen zu den Regularien, zu den Pharmagesetzen?
Wenn ein Unternehmen strategisch digitalisiert und sagt, ich möchte jetzt nicht mehr mit Papier arbeiten, was müssen die tun? Jetzt mal unabhängig davon, ob sie Blockchain verwenden oder nicht. Da Papier ist klar, das versteht jeder. Unterschrift kann jeder kontrollieren. Ja. Aber bei Digitalisierung, jetzt kommt ein Unternehmen zu dir und sagt, ich möchte diese Digitalisierungslösung einführen. Was sagst du denen? Worauf müssen die gucken?
Ja, als erstes würde ich mal sagen, schaut mal auf die Homepage von Axum. Da findet ihr die Lösung. Das war jetzt ein bisschen Produktwerbung zwischendurch. Aber was sie eigentlich machen müssen, ist ganz einfach. Wir müssen die Äquivalenz zwischen Papier und Digitalisierung schaffen. Das einzigste Gesetz, ein wirkliches Gesetz, hat die Pharmaindustrie sich von der amerikanischen Kontrollbehörde FDA vor 10 Jahren gewünscht. Dieses Gesetz gibt es seit der Zeit, heißt 21 CFR Part 11, bisschen komischer Name, Electronic Records and Electronic Signatures. Die meisten Paragraphen betreffen Electronic Records und sollen sicherstellen, dass Papieraufzeichnungen, handschriftliche Unterschriften, äquivalent durch geeignete Technologien, da gibt es keine Einschränkung, sicher sind und äquivalent zu Papieraufzeichnungen sind. Das ist die Fragestellung der Brücke, die wir bauen müssten. Das muss sozusagen am Ende der Systemeinführung belegt werden können oder der Blockchain-Nutzung.
Wie gehen denn die Auditoren jetzt spezifisch in Deutschland, wissen wir, es gibt jedes Bundesland hat ja so auch ein bisschen ihre eigenen Regularien. Wie gehen die Auditoren denn mit solchen Lösungen, die es ja mit Sicherheit in den letzten Jahren ein Stück weit auch gibt, nicht unbedingt Blockchain, aber vielleicht auch andere Möglichkeiten, Electronic Records aufzunehmen. Wie gehen die denn mit solchen, damit um?
Grundsätzlich kann ich darüber berichten, dass das positiv gesehen wird. Denn Auditoren, die sich damit auseinandergesetzt haben, die heißen übrigens Inspektoren dann in der Rolle. Auditoren sind die, die Normen kontrollieren in der Medizintechnik. Inspektoren, Investigator heißen die Menschen, die sozusagen die kleinen Hausdurchsuchungen bei pharmazeutischen Unternehmen machen. Die sehen das als sicherer, weil ich kann ja weniger manipulieren. Ja? Das Papier ist ja sehr geduldig. Da kann ich Post-its reinmachen. Da sehe ich nicht, habe ich heute unterschrieben. Ich kann heute mit dem Datum von gestern unterschreiben. Mit sicherer Digitalisierungstechnologie habe ich einen automatisch generierten Audit Trail, also so einen elektronischen Timestamp mit Datum, Uhrzeit, Zeitzone und vielleicht noch ein Merkmal, dass ich Dominik das gewesen bin. Kann mein Fingerprint sein, kann aber auch mein Passwort sein.
Also das heißt, das habe ich noch nie so gesehen. Das heißt also, Papier suggeriert natürlich auch eine Sicherheit.
Naja, natürlich. Sagst, Scheinsicherheit.
Scheinsicherheit, okay.
Ja, ist natürlich etwas unter dem Mäntelchen der Verschwiegenheit. Und ne, wir wollen ja hier uns nicht ganz entblößen. Aber das ist schon auch, man sieht, wenn die Frage war ja, was sehe ich da im Labor? Nicht? Und wenn du so Ordner im Labor siehst, die jetzt noch nicht oben im Schrank stehen oder ins große Lager geräumt wurden, dann siehst du da schon viele bunte kleine Dinge und Zettelchen. Und das ist dann so typischerweise, dass jemand vergessen hat, ne, irgendwas aufzuschreiben. Der Vorteil einer digitalisierten Lösung ist ja auch, ich kann erzwingen, dass da, wo die Daten entstehen, das aufschreibe. Heute stehen die jungen, attraktiven Damen am Laborgerät, sehen eine digitale Anzeige und schreiben die Temperatur auf Papier ab. Da können Fehler passieren. Ne? Dann überträgt das jemand in ein Labor Informationsmanagement-Software vom Papier, da können Fehler passieren. Und am Ende kommt dann jemand, der nennt sich Leiter der Qualitätskontrolle, muss bestätigen, das Arzneimittel hier ist in Ordnung, wir können das jetzt in den Verkehr bringen.
Wie läuft so ein Audit ab in einem Labor oder in einem Pharmaunternehmen? Dann werden die Ordner präsentiert.
Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben natürlich viele Unternehmen, die schon einen höheren Reifegrad der Digitalisierung haben. Dort ist das dann schon auch so, dass man nicht mehr das Papier hat, sondern man zeigt eben die Daten am System. Und die Notwendigkeit ist eben dann, wenn ich das voll digital mache, auch nicht hybrid mit einer Mischung zu Papier, dass ich eben auch Programme habe, die sozusagen Data Review Funktionalität haben.
Was heißt das?
Data Review? Data Review Funktionalität würde heißen, wenn ich jetzt in der Verantwortung eines Qualitätskontrollleiters bin, muss ich mir die Daten alle anschauen, die zu dieser Charge gehören, die Daten der Produktion, die Rückmeldungen, sind die Toleranzen eingehalten worden, kann ich beurteilen, dass die Daten vollständig und richtig sind und dann kann ich die mit meinem Passwort oder mit einer elektronischen Unterschrift bestätigen. Das ist vollkommen ausreichend und das berücksichtigt auch schon seit Jahren die europäische Gesetzgebung, denn wir haben den NX11 für die Validierung von computergestützten Systemen. Dort wurde das manifestiert.
Wie ist das mit der Datenintegrität und der und was du gerade sagtest, wenn ich eine Datei habe, die auf dem lokalen PC entsteht über ein Analysesystem und ich kopiere die am Ende des Tages rüber in meinen sicheren Cloud-Speicher oder in einen Warm Drive, ist das data compliant? Heißt das, was würde der Inspektor sagen, wenn er sagt, die liegt 8 Stunden da rum, bevor sie jemand auf ein gesichertes Drive schiebt?
Ja, das definiere ich ja selber erstmal, nicht? Also das eben in der Gesetzgebung, gerade in dem, ich habe den NX11, diese europäische Gesetzgebung für die Validierung von computergestützten Systemen gerade zitiert, der fordert auch, dass man ein geeignetes Datensicherungs- und Rücksicherungsverfahren hat. Und das ist jetzt ja die Frage, die ich dir dann stellen muss. Du musst schon sagen, was ist der Ort der Originaldaten? Nicht? Du kannst die auf dem PC liegen lassen. Ist es eine True Copy oder ist es ein Backup? Ja, aber es gibt da eigentlich keine Einschränkung. Du musst das sicherstellen, solange wie ich die Datei aufheben muss, muss sie eben da sein und darf nicht beschädigt sein.
Na, das heißt, je länger sie da liegt, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie manipuliert werden könnte oder wegkommt. Das heißt also, meine geeignete Maßnahme, die ich ja dann treffe, wenn die natürlich sofort greift, also sofort eine Kopie macht, dann ist es ja umso sicherer.
Ja, das sehe ich auch so. Das ist sicherlich die beste Methode ist, Daten da abzuspeichern, wo sie sicher sind. Das machen wir ja im privaten Bereich auch so. Ich speichere ja auch nicht meine vertraulichen Daten oder ich veröffentliche ja auch nicht auf Google meine privaten Urlaubsfotos. Und so wird es dann Markus auch ein Inspektor sehen. Ich muss den Prozess, wie ich das Datenprocessing mache, natürlich beschreiben und muss durch die Validierung nachweisen, dass er ausreichend sicher ist. Ich muss mich nicht unbedingt gegen kriminelle Energien absichern. Das ist in dem Bereich nicht unbedingt gefordert, aber ich muss den Level der Security selber festlegen. Und da sind die Daten viel sicherer als bei mir auf dem PC, als im USB-Stick auf einem geeigneten hochleistungstechnologischen Speichersystem, das in einem Fort Knox-Rechenzentrum, so stelle ich mir das vielleicht vor bei Amazon, ich glaube ja.
Also in der Cloud.
Kommt man nicht rein, in der Cloud, ja.
In der Cloud. Also ja. Cloud ist durchaus eine Technologie, weil viele Unternehmen ja strategisch auf eine Cloud gehen.
Ja, das wird man ja auch nicht bestreiten. Also das ist auch wirklich so. Blockchain ist ein neues Thema jetzt, was wir hier reinbringen in die Diskussion. Cloud-Anwendungen gibt es schon seit einem guten Jahrzehnt in der regulierten Industrie. Nicht? Cloud-Anwendungen gibt es auf der Patientenseite. Heute sind unsere Daten, wenn wir in eine MRT-Untersuchung gehen, einer CT-Untersuchung, die sind hundertprozentig anschließend in der Cloud. Ja. Kann ja auch nur unser ureigenes Interesse sein. Wir wollen ja eine gute Diagnostik haben. Und bei den Herstellern ist das auch so. Viele Hersteller haben heute andere Anwendungen, betriebswirtschaftliche Anwendungen, auch in der Cloud, schon seit Jahren. Wir sehen einen ganz starken Trend Richtung Cloud. Und wenn ich das richtig verstehe, heißt das ja, ihr könnt gar nicht ohne Cloud. Also keine Cloud, kein Blockchain, ist das richtig?
Blockchain ist eine inhärente Cloud-Technologie. Das heißt, es macht keinen Sinn, ein Blockchain-Netzwerk in deinem eigenen Keller zu betreiben. Das läuft per se in der Cloud.
Wie würdest du denn die Zukunft für die Labore sehen? Also wir haben jetzt intensiv darüber gesprochen, wie es heute ist, papierbasiert und was für Herausforderungen das mit der Validierung zu tun hat. Wie siehst du das in die Zukunft bezüglich Digitalisierung im Labor und Validierung?
Also Validierung sind gesetzte Verfahren. Hier wird das eine hohe Rolle spielen. Wie kann ich den Aufwand senken? Also wie kann mir ein Softwareanbieter oder ein Serviceanbieter Last abnehmen, also kriege ich mal eine vorvalidierte Software, damit ich mich damit gar nicht beschäftigen muss. Ganz sicher wird sich Cloud durchsetzen. Das ist heute schon absehbar und manifestierbar. Denn viele Laborgeräte verwenden auch schon Clouds. Nicht? Viele Labordaten werden nicht mehr lokal gespeichert. Und es gibt natürlich auch den Effekt der Globalisierung im Laborbereich und den Effekt der Effizienz. Wir müssen effizienter sein. Wir haben höhere Automation mit höherem Durchsatz. Habt ihr gesehen, diese großen Laborroboter? Das ist ja nicht mehr so mit 3 Reagenzgliedern. Und ich glaube, das wäre verrückt, diese Daten auszudrucken, zu unterschreiben und wieder einzuscannen.
Ja, vor allem in der Branche ist ja auch ein Merchant Acquisition immer ongoing. Das heißt, Unternehmen, Labor oder kleine Pharmaunternehmen werden gekauft und plötzlich müssen diese Informationen, Daten, die da aufliegen, in den größeren Konzern integriert werden. Das heißt, wenn du da eine lokale IT-Infrastruktur jetzt rüberziehen musst, ist das wesentlich schwieriger, als wenn die Daten eh schon in der Cloud vorhanden sind.
Ja, genau. Aber ich sehe das auch als einen Vorteil für kleine Pharmaunternehmen. Gerade für kleine Pharmaunternehmen wird der Einsatz von Clouds für die im Unternehmen eingesetzte Software, wenn das sicher gestaltet werden kann, ein riesen Wettbewerbsvorteil sein. Denn die Preisstrukturen, auch eine kleine Firma kann sich heute Cloud leisten.
Genau, und an dieser Stelle haben wir die Chance, für diese kleinen Unternehmen auch Blockchain-Technologie für die Sicherstellung der Compliance bzw. der Datenintegrität mit einzubringen.
Ja, also ich denke, der ideale Service wäre, das verfügbar zu haben, einfach verfügbar zu haben, das heißt ready to run, ohne monatelange Einführung von Software, komplizierten Softwareprojekten, wo ich die Mitarbeiter lange binden muss, sondern mit einer Möglichkeit, das innerhalb von Wochen nutzen zu können, agil zu sein, das ausprobieren zu können. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, das sichtbar zu machen. Nicht? Kann man denn sich das ansehen? Also wenn ich so eure Software jetzt sehe, sehe ich dann, kann ich da in einer Maske sehen, wo die Daten sind?
Also quasi den Ordner rausziehen und die Unterschrift mir anschauen sozusagen.
Ja, also wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich meine Daten sehen? Oder sehe ich die dann gar nicht mehr und muss vertrauen, dass sie da sind?
Ja, die Technologie bietet nämlich genau das. Du kannst ja mit gewisser Software in die Blockchain reinschauen und die entsprechenden Informationen dann auch bekommen.
Würde man denn auch erkennen, wenn jetzt eine Manipulation an Daten durchgeführt werden würde? Also auch bevor ich sie, wie stellt man Datenintegrität sicher an einem File? Also ich stelle mir das so vor, wenn ich heute elektronisch unterschreibe, das mache ich ja nun seit Jahren, und wenn ich dann dieses PDF-Dokument öffne und irgendetwas an dem PDF-Dokument nicht stimmt, dann zeigt mir mein Programm an, es gibt ein Problem mit der elektronischen Unterschrift. Gibt es so eine Funktionalität? Kann ich die Daten auch so kontrollieren? Gibt es da was Vergleichbares in diesen Technologien?
Da, du hast ein Dokument, das erzeugt worden, es steht auf der Block, es wird irgendwo abgespeichert und wir legen einen Fingerabdruck, oder von dem Dokument wird ein Fingerabdruck auf die Blockchain gelegt mit einem Zeitstempel. In dem Moment, wenn du das Dokument ziehst, kannst du diesen Hashwert wieder generieren und mit dem vergleichen, was auf der Blockchain steht. Das ist der ganze Witz, das ist auch die ganze Technologie, die dahinter steckt. Weil auf der Blockchain steht nur nicht das Dokument, weil du auch am Anfang gefragt hast, kann jemand meine sehen, was ich jetzt da produziert habe, die Laborergebnisse, Patientendaten? Nein, genau nicht, weil diese Daten selbst bleiben entweder in einem Cloud-Speicher oder sogar lokal, aber auf der Blockchain selber, da steht nur der digitale Fingerabdruck der Datei mit einem Zeitstempel, und da sind wir bei dem Punkt, na, den kann ich nachträglich nicht wieder manipulieren und kann jederzeit wieder das Dokument ziehen und sagen, hey, ich prüfe mal, ist der Stempel, der digitale Fingerabdruck von dem Dokument, was du mir, ich als Inspektor vielleicht, jetzt gegeben hast, der gleiche wie der, den du vor einem halben Jahr oder vor 8 Jahren oder 15 Jahren auf die Blockchain geschrieben hast. Und da entsteht die Sicherheit.
Ja, das kann man schon jetzt verstehen. Mich überzeugt das. Denn das ist ja dann sicherer als auf dem Papier. Am Ende, wenn es juristisch wird, gibt es ja ein Gutachten. Der Gutachter befindet, ist Papier sicherer, mit der Tinte unterschrieben. Ja, und wir wissen ja aus der Vergangenheit auch, dass biometrische Merkmale bei einer elektronischen Unterschrift eine höhere Sicherheit bieten als eine handschriftliche Unterschrift. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt eine Technologie ist, die Digitalisierung viel weiter und viel praktikabler nutzbar macht. Und die auch sicherer ist als das Archivieren von Daten in der Papierform. Also da, glaube ich, stehen wir vor einer Zeitenwende, und wir werden in der Zukunft viel mehr solche Lösungen sehen in der GXP-regulierten Industrie. Ich bin überzeugt, dass sich das durchsetzen wird.
Und auch gefordert wird?
Es wird gefordert.
Also von den Regulierungsbehörden, FDA, ja. EMA?
Ja, ja, klar. Wir haben seit Jahren, also auch die Behörden setzen sich mit diesem Thema auseinander. Es gibt ja immer so die, in dem Rahmen, alles was von Validierung von computergestützten Systemen wurde initiiert von der FDA, der amerikanischen Kontrollbehörde Food and Drug Administration. Das war nicht immer mit IT-Spezialisten, aber es gab immer Vorkommnisse. Und zu Vorkommnissen wurden Gesetze gemacht, um die Patienten zu schützen. Ja, und da haben wir eben den Aspekt, dass eben da auch IT-Spezialwissen in die Gesetzgebung eingeflossen ist in den USA. Das sind Dinge vom MIT oder ANSI-Standards, spezielle Standards für Softwarequalität und Softwareentwicklung. Das sind eure GMP, gute Manieren beim Produzieren.
Sind die Amerikaner, ist die amerikanische Regulierung da der europäischen voraus?
Zeitlich immer ein bisschen voraus. Man schaut natürlich, weil die USA ein sehr starker Exportmarkt ist, einer der größten. Aber die FDA hat sich die letzten Jahre einer speziellen Initiative, das heißt CSA, Software Quality Assurance, damit auseinandergesetzt. Denn jetzt muss man sich mal so ein Beispiel vorstellen. Wir haben ein Unternehmen im Kundenkreis. Es ist ein Schweizer Unternehmen, einer der Weltmarktführer für Diabeteskontrollprodukte. Hier reden wir dann halt von zum Beispiel Produktionssystemen, wo 140 Millionen Teile, kleine Teile pro Jahr produziert werden. Und ich muss den Nachweis erbringen, dass 140 kleine Plastikteile in den Maßen, in der Form absolut korrekt sind, weil wenn das nicht wäre, könnten sie zu einer Diabetes-Blutzucker-Fehlmessung führen. Ja, jetzt kann ich da natürlich nicht ganz viele Menschen mit Messschiebern und Mikroskopen hinsetzen, sondern ich habe digitale Kamerasysteme, Hochgeschwindigkeitskamerasysteme, die das kontrollieren und ich erzeuge Unmengen von Daten. Und die Aussage der Daten, die sagt, wie valide der Prozess ist, bin ich immer in Toleranz gewesen. Ja, so. Und was jetzt kommt, ist dann natürlich so ein Trend Big Data zu Brain Data. Ja, und diese Brain Data, die, wo ich dann sage, ich habe es belegt, die müssen sicher archiviert und sicher gespeichert werden. Das ist eure Aufgabe. Das wäre die Herausforderung, das mit den neuen Systemen, mit dieser Blockchain-Technologie sicherzustellen.
Aber ich höre auf jeden Fall schon mal raus, dass Digitalisierung der Skalierungshebel ist. Weil ich kann keine 140 Millionen Teile mehr manuell herstellen, sondern so ein Unternehmen konnte nur so wachsen, weil es digitale Technologien einsetzt.
Unbestritten nur dafür. Und wenn wir auch das Feld der zukünftigen Trends der personifizierten, patientenspezifischen Arznei sind, das ist ein Wachstumsfeld. Wir kennen es heute von Implantaten. Da habe ich praktisch eine durchgängige Vertrauenskette vom Rezept. Wir hoffen ja, dass wir bald E-Rezepte hier in Deutschland haben. In der Digitalisierung bis hin, ich habe das richtige Medikament. Und stell dir den Fall vor, kein Mensch wünscht sich das, aber wenn ich Krebs erkranke und bekomme eine Chemotherapie, dann bin ich dem ausgeliefert. Ich sitze da und da wird ein Infusionsbeutel für mich, also das Medikament auf meinen Krebs eingestimmt abgemischt. Da möchte ich natürlich auch wissen, dass das der ist, der für mich produziert worden ist. Und ich glaube, hier kann das helfen. Als Patient würde ich mir wünschen, dass ich das Preisscan-App nehmen kann, was ich auf meinem iPhone habe und scanne den Barcode ab und das zeigt mir mein E-Rezept und sagt, jawohl, das haben wir für Sie hergestellt. Sie können sicher sein, dass Sie hier keinen, dass Ihnen das hilft und nicht schadet.
Also das wäre die Verbindung, das Äquivalent zur Industrie 4.0, Losgröße 1. Also so ist es. Losgröße 1, ja. Ich habe aber in Masse hergestellt, das heißt, es gibt extrem viele personalisierte Dosen von Medizin, die auf einen spezifischen Patiententyp womöglich gar auf die genetische Disposition abgestellt sind. Und ich muss hier die gleichen Sicherheitsmaßstäbe ansetzen in der Produktion und Dokumentation, wie ich für zigtausend Blister-Produktionen in der Massenherstellung anwenden würde.
Also ich denke, Blockchain wird für unzählige solche Aufgabenstellungen ein Lösungsweg werden. Und das macht die Sache interessant. Wichtig ist, wie kommt man auch in den Austausch von den, ne, von der Industrie, ne, welche Plattformen könnt ihr zukünftig nutzen oder aufbauen, um in diesen Wissensaustausch mit der Industrie zu kommen? Habt ihr da Pläne, Überlegungen angestellt? Wie strategisch ist denn für euch? Ihr seid ja nun IT-Spezialisten in einem der deutschen IT, sag ich mal, Kompetenzsender hier, Standorte Universitäre in Kaiserslautern. Wie ist eure Strategie? Welche Priorität hat die regulierte Industrie für euch?
Also die regulierte Industrie ist absolut wichtige strategische Industrie für uns, weil wir natürlich mit der Technologie am Start stehen. Wir haben als Unternehmen genau diese Technologie Blockchain in der validierten Form für solche Anwendungen in der Tasche. Aber ich will jetzt auch nicht so viel Eigenwerbung machen, aber die Frage ist natürlich, aus unserer Sicht wird sich diese Anforderungen in der Industrie durchsetzen und ich verstehe, du sagst ja, auf jeden Fall, digitale Dokumentation ist die Zukunft. Das wird auf Dauer nicht mehr mit Papier gehen und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil die Inspektoren es fordern und zwar andererseits, zweitens, weil es einfach auch nicht mehr machbar ist. Wir kommen ja, Kamil, wir kommen ja rund in Laboren und sehen, was da sich stapelt.
Ja, absolut. Genau, das ist es. Da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Also von den Ordnern im Labor bis zu riesigen klimatisierten Räumen, die dann sicherstellen, dass das Papier irgendwann auch mal die 30 Jahre überlebt. Da gibt's alles.
Was an Kosten entsteht. Wir haben einen Kunden, der hat, ich glaube, einen fast sechsstelligen Betrag pro Jahr nur zur Archivierung seiner in Papier erzeugten Dokumente. Das heißt, die werden an ein Drittunternehmen gegeben, die das einscannen, bei denen auf dem Server einlagern und dann das Papier sonst wo archivieren. Und da entstehen erhebliche Kosten. Und da kann sich ja vorstellen, das durch Digitalisierung wegzuschneiden, wäre mal ein spannender Faktor.
Heißt das, dass die Nachhaltigkeit auch ein wichtiger Faktor ist für die Zukunft?
Also Nachhaltigkeit hat mittlerweile auch jedes Unternehmen auf seinen Fahnen stehen. Wir brauchen nur aus dem Fenster zu gucken, warum und wie wichtig das in Zukunft sein wird. Und ich weiß nicht, wie viele Seiten Papier es sind, aber ich denke, das wird eine fette LKW-Ladung an DIN A4-Papier sein, die einmal im Jahr durchschleusen und dann sozusagen nicht mehr bräuchten.
Ja, ich sehe das differenzierter vielleicht ein bisschen. Ihr wisst ja, ich bin Fan von Büchern und lese auch noch richtig Zeitung an verschiedenen Orten zu Hause. Aber wie nachhaltig ist es denn? Ich stelle mir, ihr redet da von Datacentern und großen Rechenzentrum. Wie ist denn da der Fingerprint? Also die Frage für mich ist, was ist denn ökologischer? Das Papier oder der Stromverbrauch von solchen sehr großen Infrastrukturen? Ist ja heute immer so eine interessante Frage, auch vor den Herausforderungen, die wir hier gerade in Deutschland haben mit unseren Strompreisen.
Die Frage ist ja auch, was ist Nachhaltigkeit? Also im Grunde genommen technologisch gesehen ist das auch, was oft falsch wahrgenommen wird, dass Blockchain-Technologie besonders energieraubend ist. Das ist es aber nicht. Wir sind schon in der nächsten Generation. Da reden wir über ganz andere Mechanismen, die dafür Sorge tragen, dass eben Transaktionen durchgeführt werden können auf der Blockchain etc. Also das, was man so hört, das stimmt heute nicht. Und zum anderen muss ich natürlich vergleichen in einem Datacenter, was ich natürlich auch betreiben muss mit Strom etc., dass da kann ich wesentlich mehr Kundschaft auf einem Server sozusagen beherbergen. Das ist äquivalent zu x vielen LKWs Papier. Also der Vergleich muss natürlich schon sehr im Detail stattfinden. Das ist natürlich nicht so einfach und trivial zu beantworten.
Und wie du eben sagtest, was die Frage ist, was ist Nachhaltigkeit? Weil es ist ja nicht nur das Papier und das dahin transportiert wird und wieder zum Archiv transportiert wird, sondern im Archiv jetzt von 100 Firmen, die wir alle auf einem Datacenter irgendwann betreiben können oder deren Daten wir auf diesem Datacenter ablegen können, betreiben 100 Firmen eine klimatisierte Papierhaltung für. Wie lange ist die Aufbewahrungszeit? 10 Jahre? 20 Jahre? Länger?
Das ist unterschiedlich. Das kann von 5 Jahren bis nicht definiert gehen. Nicht? Ein Arzneimittel in der Regel hat eine Haltbarkeit. Wenn es steril ist, ist die teilweise kürzer. Man geht da von 4 bis 5 Jahren aus, gibt meistens ein Jahr Sicherheit drauf. Ja? Wenn wir von Implantaten reden und von Implantaten, die im Körper verbleiben, dann kann ich theoretisch mit 17, 18 nach dem Sportunfall in die unangenehme Situation kommen, ein Implantat implantiert zu bekommen und das trage ich dann in mir, bis ich hoffentlich 100 wäre. Dann ist der Hersteller verpflichtet, die Daten der Herstellung dieses Implantats so lange zur Verfügung zu halten.
Okay, damit scheidet Papier im Grunde
komplett aus.
Danke.
Nein. Ich wohne ja da in der Nähe vom Schwarzwald und es gibt tatsächlich eine Anstalt für Bundesarchivierung und ich war eingeladen. Also das Papier wird dann ja nochmal digital transformiert auf Mikrofilme oder auch, ich habe den Vertrag für den Westfälischen Frieden gesehen. Nee, ich habe ihn eigentlich nicht gesehen. Der ist in einem Rothausbierfass. Rothausbier, kennt ihr? Deutschlands höchste Brauerei im Schwarzwald. Vakuum eingeschweißt in einem Stollen in der Nähe von Freiburg. Ne? Das ist dann, wie sagen die Jugendlichen, Endstufe, oder? Ne? Also es gibt da schon Lösungen, aber ich denke, die sind nicht praktikabel. Ja, ich glaube, auch das wird nicht die Fragestellung der Zukunft sein. Die Fragestellung der Zukunft ist, wie machen wir das Arbeiten den Menschen einfacher? Und da wächst eine neue Generation. Ich sehe das bei meinen Kindern. Die gucken mich immer verwundert an. Wenn ich meinen Lieblingsfüller auspacke, dann fragen die, was ist das, alter Mann?
Ja, Dominik, vielen lieben Dank. Das ist ein sehr gutes Schlusswort zu dem Thema. Wir hoffen, dass die nächste Generation wesentlich schneller und agiler zum Thema Digitalisierung steht. Vielen lieben Dank. Danke, Markus, bei unserer Podcast-Serie. Serie Blockchain Stories mit Kamil oder Markus.
Ja, heute mit uns beiden. Auch dir nochmal unser recht herzlichen Dank, Dominik, für die Einblicke in den regulierten Sektor. Ja, und alles Gute dir.
Danke, gerne auch von mir. Ich gebe das Dankeschön zurück. Alles Gute für euch. Blockchain gut und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, vielen Dank. Und eine letzte Info noch für die Zuhörer. Wo findet man dich, wenn man dich suchen würde?
Mich findet man abends in guten lokalen Restaurants. Nein, Spaß. Also wir haben tatsächlich eine Website und ich hoffe, die werden dann auch unterhalb vom Blog sehen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr da bald einen kleinen Link einfügt.
Alles klar, so ist es. Infos über den Podcast findet ihr unter den Shownotes unten drunter. Einfach mal nachschauen und wir freuen uns, wenn ihr demnächst wieder bei unserer nächsten Folge dabei seid, wenn es wieder um das Thema geht, Blockchain und ihr Nutzen, Anwendungen bei unserem kleinen Podcast mit Markus oder
Kamil. Vielen Dank. Ciao.
Tschüss. Ciao. Macht's gut.
Produktion von Go4Marketing im Auftrag der Axum GmbH.